Im April 2004 starb eine Frau auf der Autobahn. Ihr Tod war besonders tragisch, weil sie ihn durch eine falsche Entscheidung verursachte. Ihr Auto blieb im Regen auf der Fahrbahn stehen und es gelang ihr, den Wagen zu verlassen und auf den Pannenstreifen zu flüchten. Dort bemerkte sie, dass sie ihre Handtasche im Auto liegen gelassen hat. Sie lief zum Auto zurück und während sie nach dieser Handtasche sucht, wird ihr Auto auf der Autobahn gerammt und sie stirbt auf der Unfallstelle. Im Nachhinein kann man sich fragen, warum hat sie diese Gefahr nicht erkannt? Ich weiß, dass Handtaschen bei Frauen etwas ganz Besonderes sind, für Männer schwer nachvollziehbar, dass Frauen immer, und nicht alle, aber viele, die Tasche muss dabei sein. Und dann interessiert es manchmal, was ist denn da drin, dass die unbedingt dabei sein muss? Ich bin immer froh, wenn ich möglichst wenig dabei habe. Wie auch immer. Hätte sie die Gefahr erkannt, sie wäre bestimmt nicht mehr zu ihrem Auto zurückgegangen. Und das kann ein Bild für unser Leben sein. Wir können gedanklich in unserer Vergangenheit hängen bleiben. Und das kann sehr verhängnisvoll sein. Denn leben können wir eigentlich nur vorwärts. Auch wenn diese Frau noch die Tasche suchte, das Leben ging weiter und sie wurde gerammt. Das Leben geht vorwärts. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder gestalten wir unser Leben oder wir werden zum Spielball unserer Vergangenheit. In der Bibel gibt es auch eine Frau, die zurückblickte. Ihr wurde gesagt, sie soll vorwärts laufen und ja nicht zurückschauen. Und sie tat es doch. Es ist die Frau Lots. Lots Frau aber schaute zurück, da starrte sie zu einer Salzsäule. Wer zurückschaut, dessen Leben kann komplett erstarren. Man wird zu einer lebenden Salzsäule, jetzt mal bildlich gesprochen, die durch den Blick zurück in der Gegenwart erstarrt und gar nicht wirklich lebt. Ein Mann, der Jesus nachfolgen wollte, bat Jesus darum, dass er noch einige Sachen erledigen kann. Dann würde er dann schon kommen. Und Jesus gibt ihm eigentlich eine ziemlich krasse Antwort, finde ich. Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wenn du mit dem, was du zurücklässt, nicht abschließen kannst, dann taugst du nicht für das Reich Gottes. Natürlich ist es schneller gesagt als getan. Wer Schweres erlebt hat, der wird innerlich sagen, du da vorne kannst gut reden, wenn du wüsstest, was ich mit mir herumschleppe. Das mag sein, dass du viel mehr rumschleppst als ich, aber welche Möglichkeit haben wir denn sonst? Wir können uns mit unserer Vergangenheit versöhnen und unser Leben gestalten oder wir lassen es zu, dass meine Vergangenheit die Kontrolle über das, was ich jetzt tue und lebe, behält. Ich habe nur diese Möglichkeiten. Eines ist klar, das Rad der Zeit dreht nie zurück, nur vorwärts. Wir können eigentlich wirklich nur vorwärts leben. Und wie wir trotz allem, was wir in unserem Leben durchmachen mussten, vorwärts leben, und zwar so, dass wir unser Leben gestalten können, möchte ich anhand von zwei Tipps euch weitergeben. Und mir ist natürlich klar, dass es viel mehr Tipps gibt in diesem Bereich. Mir ist auch klar, dass das, was ich sage, gewissermaßen einfache Grundsätze sind. Es ist mir auch klar, dass Fragen offen bleiben. Es ist mir auch klar, dass neue Fragen entstehen. Ich hoffe einfach, dass einiges hilfreich ist für euch. Und es kann auch sein, dass das eine und andere dann halt in einem persönlichen Gespräch einmal genauer angeschaut werden muss. Also, das ist mein erster Tipp. Sag ja zu deinem Schicksal. Jeder von uns hat ein Schicksal zu tragen. Und mit Schicksal bezeichne ich Erlebnisse und Situationen, die wir nicht selber beeinflussen können und konnten. Es gibt auch gute Schicksale. Auch die guten können wir nicht beeinflussen. Aber ich spreche jetzt vor allem die negativen Schicksale. Wir sind dem Schicksal sozusagen ausgeliefert. So kann ich zum Beispiel nichts dafür, in welchem Land und in welcher Familie ich zur Welt komme. Würde ich oder wäre ich in einem armen Land, in eine arme Familie hineingeboren, wäre mein Leben komplett anders gelaufen. Ich hätte keine Ausbildung machen können. Ich könnte hochbegabt sein und trotzdem könnte ich nichts lernen. Einfach weil mein Schicksal ist, dort in diesem Land zu leben. Vielleicht hätte ich gar nicht überlebt, weil meine Familie vielleicht nicht genug zu essen hätte. Ich kann das Schicksal nicht beeinflussen. Ich kann mir deshalb auch nichts einbilden, dass ich in der Schweiz geboren bin. Das ist einfach so. Krankheit und Behinderung kann auch ein solches Schicksal sein. Niemand kann dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ich muss, wenn ich davon betroffen bin, damit leben, ob es mir gefällt oder nicht. Erbkrankheiten, die gehen nicht einfach weg. Vielleicht erbe ich das und ich muss mit dem leben. Ich habe es nicht beeinflusst. Wir können nur mit unserem Schicksal hadern. Wir können ständig darüber nachdenken, was aus mir geworden wäre, wenn ich andere Voraussetzungen fürs Leben gehabt hätte. Ich kann mich darüber ärgern, dass mich dieses Schicksal getroffen hat. Ich kann eifersüchtig sein auf die Leute, die es besser getroffen hat. Ich kann Gott anklagen, warum hast du das zugelassen, warum gerade ich? Ich kann im Selbstmitleid versinken, über Jahre hinweg. Ich kann mein ganzes Leben im Selbstmitleid verbringen. Das hat zur Folge, dass mein Denken und Handeln immer mit meinem Frust über mein Schicksal verbunden bleibt. Aber wie kann ich da herausfinden? In der Bibel finden wir dafür hervorragende Vorbilder. Ein beeindruckendes, für mich eines der beeindruckendsten Vorbilder in dieser Sache ist der Kronprinz Jonathan. Der Sohn des Königs Sauls. Wenn sein Leben, also er war in eine hervorragende Familie hineingeboren, hervorragende Voraussetzungen. Früher oder später, wenn sein Leben sich normal entwickelt hätte, wäre er König geworden und hätte regieren können. Und nun trifft ihn das Schicksal, dass sein Vater sich unglaublich stark gegen Gott versündigt hat. So stark, dass Gott gesagt hat, und jetzt nehme ich das Königreich von dir weg und ich gebe das Königreich einem anderen Geschlecht. Kein Nachkomme von dir wird mehr König sein. Aus der Traum. Jonathan hatte nun keine Chance mehr, König zu werden, obwohl er selber in meinen Augen ein gottesfürchtiger und ein hingegebener Mann war, der ein guter König geworden wäre. Für mich ist Jonathan ein Glaubensheld, ebenbürtig mit dem folgenden König dann, mit dem König David. Und viele von uns wissen, wie der Vater Jonathan, der Saul, darauf reagierte. Er versuchte, David zu töten. Und dadurch wollte er verhindern, dass der Thron an ein anderes Geschlecht geht. Jonathan hätte die Mordabsichten seines Vaters aktiv unterstützen können. Er hätte versuchen können, sein Schicksal zu ändern. Er hätte versuchen können, mit seinem Vater zusammen David zu ermorden. Jonathan hätte sich ärgern können. Ärgern über seinen Vater. Ärgern darüber, dass Gott das zugelassen hat, dass sein Vater sowas tut. Ärgern, dass Gott mit seinem Vater nicht gnädiger war, dass er so ein hartes Urteil gesprochen hat. Er hätte in Selbstmitleid versinken können. Er, der arme Kronprinz, der nun nicht den Thron besteigen kann. Warum muss gerade er einen solchen Vater haben? Hat sich vielleicht auch schon mancher von uns gefragt, warum musste ich gerade solch einen Vater haben? Ein anderer hat einen viel netteren Vater als ich. Doch Jonathan sagte ja zu seinem Schicksal. Er akzeptierte, dass er nicht König werden wird und anerkannte, und das ist das Großartige, dass David zu Recht als nächster König regieren wird. Und nicht nur das, David und Jonathan wurden die besten Freunde. Das ist unglaublich. Jonathan ist für mich ein unglaublicher Glaubensheld. Der hat sein Schicksal akzeptiert, der hat Ja gesagt und er hat vorwärts gelebt. Er wusste, dass es nicht hilfreich ist, wenn er dabei stehen bleibt und jammert, was jetzt für ein Schicksal erreicht hat. Was wäre, wenn? Wenn der Vater besser gehandelt hätte. Was wäre, wenn das anders gewesen wäre? Ihm war klar, ich kann mich meinem Schicksal nicht entgegenstellen. Ich kann nur vorwärts leben. Und er entschloss, sein Leben zu gestalten, so wie es jetzt eben ist. Und deshalb fragte er David, und da sieht man, wie er vorwärts gerichtet ist. Wenn ich es noch erlebe, dass du König wirst, und jetzt muss man mal sich das vorstellen, wenn der Jonathan das sagt, Jonathan ist Kronprinz, sein Vater ist immer noch regierender König in Israel, und er sagt dem David, wenn du dann einmal König bist, und David ist ja nicht aus dem königlichen Geschlecht, das zeigt, wie er sich in dieses Schicksal hineingegeben hat und ein Ja gefunden hat dazu, also wenn ich es noch erlebe, dass du König wirst, dann denk an die Güte, die der Herr dir erwiesen hat und schenke mir das Leben. Lass mich am Leben. Und er denkt noch weiter. Schone auch meine Nachkommen. Entzieh ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt. Also er hat an die Zukunft gedacht, er hat vorwärts gelebt. Er hat nicht mit dem Schicksal gehadert und nur darüber nachgedacht, sondern hat gesagt, wie geht jetzt mein Leben weiter? Also bitte ich David, dass er mich verschont, wenn er König wird. Und ich bitte ihn, dass er meine Nachkommen, meine Kinder verschont. David hat ihm das versprochen und David hat sein Versprechen gehalten. Das sehen wir dann, als er den Sohn Jonathans, der überlebte und behindert war, den Mephibosheth, dann zu sich ins Haus nahm. Und auch David musste verschiedentlich Schicksale akzeptieren, ein Ja dazu finden. Er wollte zum Beispiel den Tempel bauen. Das wollte er, hatte Gott gerne, er wollte zur Ehre Gottes einen Tempel bauen, noch ein Werk in seinem Leben schaffen, das Gott ehrt. Und Gott sagt, David, nicht du. Du hast ständig Kriege geführt und viel Blut vergossen, darum sollst du kein Haus für mich bauen. Nicht du. Und jetzt hätte David verzweifeln können, hätte Gott sagen können, ja, aber für wen habe ich dann diese Kriege geführt? In welchem Auftrag habe ich sie geführt? In deinem Auftrag? Und jetzt soll ich nicht einmal dir einen Tempel bauen dürfen? Das ist eine Beschämung. Quasi, jetzt wollte ich noch ein Heiligtum bauen für dich und ich darf es nicht. Nein, was macht David? Er akzeptiert, was Gott sagt und er sammelt das Material für den Tempelbau, damit sein Sohn, sein Thronfolger nachher sofort mit dem Tempelbau beginnen kann. Und ich sage, jetzt werfe ich alles weg, jetzt ist mir der Tempel egal, wenn du nicht willst, dass ich den baue, dann lasse ich das. Nein, er hat vorwärts gelebt, er hat sein Leben gestaltet, er hat nicht alles über Bord geworfen und war gekränkt, er hat das akzeptiert. Hat Material gesammelt, dass sein Sohn den Tempel bauen kann. Mir ist bewusst, dass es nicht immer leicht ist, zu seinem Schicksal ein Ja zu finden. Aber was nützt es dir, wenn du mit deinem Schicksal haderst? Wird dein Leben dadurch besser? Macht es dich glücklicher? Nein, du wirst verbittert. Und mit den Jahren für deine Umwelt ungenießbar. Die Menschen werden sich langsam von dir distanzieren, weil sie das Gejammer nicht mehr anhören wollen. Weil sie es schon 100-mal gehört haben. Vielleicht dir auch schon gesagt, jetzt lass doch das einmal, jetzt lebe doch einmal. Integriere dein Schicksal in dein Leben. Das ist auch eine Form der persönlichen Integration. Dass man sein Schicksal in sein Leben integriert. Nur so kannst du vorwärts leben. Nur so kannst du dein Leben gestalten. Und wenn du das nicht tust, wird das Schicksal, dein Schicksal, dein Leben bestimmen. Und du wirst zum Spielball deiner Vergangenheit. Und ein zweiter Tipp: Sag ja zu deiner Originalität. Kein Mensch ist wie du. Du hast einen einzigartigen Charakter. Deine Empfindungen sind einzigartig. Deine Art, auf verschiedene Situationen zu reagieren, sind einzigartig. Dein Aussehen ist einzigartig. Kurz, du bist ein Original. Jeder Mensch ist ein Original. Jeder Mensch hat ganz verschiedene Fingerabdrücke. Es ist unglaublich, wie verschieden, nur schon rein technisch, wir voneinander sind. Geschweige vom Aussehen. Selbst Zwillinge, eineiige Zwillinge, sind nicht einfach Kopien, sondern sie sind auch zum Teil komplett verschieden von ihrem Charakter. Jeder Mensch ist ein Original. Das hängt zunächst einmal damit zusammen, dass Gott keine Kopien geschaffen hat, sondern nur Originale. Das sieht man bei den Fingerabdrücken schon, das sieht man sogar schon bei den Schneeflocken. Man sagt ja, es gibt keine Schneeflocke wie die andere. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, wenn es schneit, wie viele Schneeflocken da runterkommen und jede ist ein bisschen anders. Das ist ja unglaublich. Wenn wir Schneeflocken produzieren würden, wir würden ein Fließband machen, jede Schneeflocke würde gleich aussehen. Oder wir hätten ein Sortiment von 100 Schneeflocken oder 1000. Aber wir würden dann 1000 verschiedene Schneeflocken produzieren und die miteinander mischen. Aber Gott hat Milliarden über, weiß ich, Billiarden oder Billionen, wie heißt das? Unendlich. Nur schon die Schneeflocken. Wie viel mehr sind wir Menschen, die viel komplexere Geschöpfe sind als Schneeflocken? Originale. Zum anderen ist es unsere Lebensgeschichte, die uns zu einzigartigen Originalen werden lässt. Da gibt es Menschen, die agieren viel empfindlicher als andere. Das hat oft damit zu tun, dass sie an einem Punkt in ihrer Vergangenheit sehr verletzt wurden. Ich bin zum Beispiel sensibel, um nicht zu sagen allergisch, auf Doppelzüngigkeit. Ich weiß, ich reagiere da innerlich ein bisschen übertrieben. Verschiedene Erlebnisse in meiner Vergangenheit führten dazu. Eines der prägenden war vermutlich meine Primarlehrerin von 1. bis 3. Klasse, die mich regelmäßig geschlagen und gedemütigt hat. Wenn ich ein Wort falsch geschrieben habe, habe ich eine Ohrfeige gekriegt. Also, ich weiß nicht, wie viel ich da geschlagen worden bin und zusehen musste, wie andere Kinder geschlagen und gedemütigt wurden. Und dann kam ein Schulbesuch. Und wenn der Schulbesuch kam, dann war meine Lehrerin zuckersüß, sogar mit mir. Dann hätte man gedacht, es gibt keine bessere und liebere Lehrerin als meine Lehrerin. Und kaum war das weg, bekam ich die nächste Ohrfeige. Ich bin dermaßen allergisch und sensibel auf Doppelzüngigkeit, auf Übernettigkeit, wo ich merke, dahinter könnte vielleicht was anderes sein. Ich weiß auch, dass ich da vorsichtig sein muss in meinem Urteil, weil ich da eben überempfindlich bin. Aber es gehört zu meinem Leben. Was ich damals erlebte, hat Spuren hinterlassen und meine ganze Schulzeit wesentlich, und zwar negativ, geprägt. Da bin ich überzeugt. Die ersten 3 Schuljahre zu erleben, wo einem quasi das Wissen fast zugeschlagen wird, das prägt. Mir ist bewusst, dass ich deshalb in bestimmten Situationen überempfindlich reagieren kann. Doch habe ich zu meiner Originalität, und da gehören meine ersten 3 Schuljahre auch dazu, ja gesagt. Ich habe akzeptiert, dass ich gewisse Schulen nicht machen konnte, weil das auch Spuren hinterließ. Also alle meine Geschwister haben die Sekundarschule besucht, ich war der Einzige, der die Realschule besucht hat. Umso mehr bin ich heute erstaunt darüber, dass ich der Einzige bin in der Familie, der ein Hochschulstudium gemacht hat. Das ist ein Geschenk Gottes. Das kann man nicht machen. Wir werden an bestimmten Punkten empfindlicher sein als andere oder wir können auch härter reagieren als normal. Ich sage nicht, dass ich das nicht ändern kann. Doch manchmal muss ich auch damit leben, dass das ein Teil ist, der einfach zu mir gehört, mit dem ich mich arrangieren muss. Ich weiß dann, dass ich meinen Gefühlen in bestimmten Situationen nicht folgen muss. Ich muss sie nicht so ernst nehmen. Denn sie sind nur so stark, weil sie mit meiner Geschichte zu tun haben. Ich klage dann nicht innerlich und sage, ach, hätte ich doch eine andere Lehrerin gehabt. Vielmehr staune ich darüber, was Gott trotzdem in einem Leben tun kann. Sagen wir einfach Ja zu unserer Originalität, bedenken wir, dass schwierige Lebensabschnitte für unser Leben nicht nur negativ sind. Solche Erfahrungen helfen uns Menschen, die in schwierige Zeiten durchmachen, besser zu verstehen und ihnen vielleicht auch die richtige Unterstützung zu geben. Deshalb können wir schweren Lebenssituationen im Nachhinein durchaus auch etwas Positives abgewinnen. Ich weiß nicht, ob vielleicht gerade meine Sachen, die ich in der Schulzeit erlebt habe, ich habe noch anders erlebt. Also es gab schon zu unserer Zeit ganz, ganz verrückte Dinge. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ich kann mich daran aufhalten und ich kann es einfach sehen, als das hat mich jetzt geprägt und das hat mich aber auch geformt in einer Form, dass ich Dinge verstehen kann. Mir ist schon aufgefallen, dass Leute, die ganz behütet aufgewachsen sind, also ich bin nicht unbehütet aufgewachsen, aber die wirklich noch behüteter aufgewachsen sind als ich, die haben oft keine Ahnung, wenn jemand ein Problem schildert. Die können sich gar nicht vorstellen, dass man ein Problem haben kann. Und das kann sein, wenn man solche Sachen erlebt hat, dass man sensibler wird und auch ein gewisses Verständnis hat. Interessanterweise wird von Jesus auch gesagt, dass er durch schwierige Lebensabschnitte gelernt hat, denen zu helfen, die der Versuchung ausgesetzt sind. Im Hebräer heißt es, weil Jesus selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das ist genau dieser Gedanke. Er weiß, wie das ist, wenn man Versuchungen ausgesetzt ist. Deshalb weiß er auch, wie er helfen kann. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Also er kann unsere Schwachheit verstehen, weil er Schwachheit selber erlebt hat. So ist jedenfalls der Gedankengang, obwohl ich immer staune, dass das in der Bibel steht. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings, und das ist natürlich der wichtige Unterschied, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Das ist natürlich der Unterschied. Sagen wir Ja zu unserer Originalität. Das heißt ganz konkret, dass ich mir meiner Schwächen und Empfindlichkeiten bewusst bin. Sie gehören zu meinem Leben, weil ich nun mal so bin und weil ich diese Erfahrungen gemacht habe. Ich muss nicht anders sein. So wie ich bin, kann ich Gott dienen und ich kann als Person wachsen und reifer werden. Und wenn ich sage Ja, dass wir Ja sagen zu unserer Originalität, meine ich damit natürlich nicht, dass wir jetzt einfach gar nicht mehr uns Gedanken machen, was in der Vergangenheit war. Vielleicht muss ich einmal mit jemandem ein Gespräch suchen, auch in der Seelsorge, einmal zurückblicken, damit ich dann wirklich mit der Vergangenheit abschließen kann, damit ich das dann ad acta legen kann. Da muss man vielleicht einmal einen Moment zurückschauen. Aber wenn man jahrelang sich von der Vergangenheit bestimmen lässt, das macht keinen Sinn. Es zerstört uns nur. Wir kommen im Leben nicht weiter, wenn wir uns ständig mit unserer Vergangenheit beschäftigen und ständig unsere Vergangenheit, unsere Handlungen bestimmt. Und wir herausfinden wollen, was anders gelaufen wäre, wenn. Es ist nicht anders gelaufen. Dein Leben ist so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. So wie du da sitzt, so ist dein Leben gelaufen. Du kannst nichts rückwärts ändern. Mir ist das bei dem WM-Spielen wieder bewusst geworden, ganz besonders beim Schweizer Spielen. Die Schweizer Mannschaft hätte gegen Honduras nur 2 Tore schießen müssen. Die Deutschen haben es uns ja gezeigt, dass man sogar 4 Tore schießen kann. Sie hatten jedoch jede Chance verspielt und der Ball flog am Tor vorbei. Was für ein Jammer! Jetzt mussten sie zurückkommen. Sie sind nun nicht mehr im Spiel. Aus und fertig. Und die erste Freude, dass sie gegen Spanien gewonnen haben, ist verflogen. Jetzt können sie jammern und klagen. Sie können die nächsten Jahre damit verbringen, über den unfähigen Schiedsrichter zu klagen, der im Spiel gegen Chile Berami vom Spielfeld geschickt hat. Sie könnten sagen, wenn das nicht geschehen wäre, dann hätten wir das Spiel gegen Chile gewonnen und wir hätten genug Power gehabt und wären mental fähig gewesen, auch Honduras zu schlagen. Dieser Schiedsrichter. Sie könnten sich die Wunden lecken über Jahre hinweg. Sie könnten sich erträumen, wie sie die erste Runde überstanden hätten, wenn. Aber das Spiel ist vorbei. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Man kann nicht einmal das Urteil des Schiedsrichters aufheben. Das Spiel ist gelaufen. Es ist Vergangenheit. Die Chancen sind verpasst und es gibt keine Wiederholung. Vielleicht ist das auch die Faszination, die so Spiele auf uns ausübt. Dass sie so endgültig sind, wenn sie gespielt sind. Es bleibt eigentlich nur die Flucht nach vorne, sich aufrappeln, die Fehlleistung diagnostizieren und dann die Niederlage akzeptieren und vorwärts gehen. Das nächste Spiel gewinnen. Nur das. Das Jammern, das würde unsere Nationalmannschaft noch komplett ausradieren. Auch für Paulus war klar, dass das Leben vorwärts gelebt werden muss. Erst recht, weil wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Vorwärtsleben lohnt sich ja schließlich deshalb, weil wir ja etwas Gutes vor uns haben. Es macht ja nur Sinn, vorwärts zu leben, wenn das, was vorne ist, anstrebenswert ist. Und ich kann euch garantieren, als Christen ist das sehr anstrebenswert, was vorne liegt. Die neue Erde und der neue Himmel. Und Paulus sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich konzentriere mich auf das Leben vor mir. Ich lasse das hinter mir bewusst zurück. Er weiß, was er zurücklässt. Bewusst. Er lässt sein Leben nicht von hinten bestimmen, sondern lässt sich von vorne ziehen. Ich konzentriere mich nach vorne. Und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Darauf ist er konzentriert. Bewusst lässt er alles andere zurück. Und vielleicht ist in deinem Leben der ein oder andere Punkt, wo du merkst, da komme ich nicht los, der bestimmt mein Leben zu stark und ich komme allein nicht zurecht mit dem. Auch wenn ich jetzt da alles, wenn du denkst, ja, da hat jetzt alles so schön gesagt und so, das klingt ja vielleicht so gar nicht mal so schlecht, aber bei mir ist das nicht so einfach. Das kann sein. Dann würde ich dir einfach raten, dann sprich mit jemandem. Such jemanden, dem du vertraust. Und sprich das mal an. Und schaut, wie ganz konkret das in deinem Leben, wie das Zurücklassen ganz konkret praktiziert werden kann. Nimm Seelsorge in Anspruch. Und damit du nach vorwärts leben kannst, dem Ziel entgegen, ganz konzentriert nach vorne gerichtet. Ich bete mit uns. Ja, Vater, dass wir vorwärts leben können, vorwärts gehen, das ist einzig und allein, weil du uns diese Möglichkeit überhaupt gibst. Du, Herr Jesus, bist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Du hast uns versöhnt, komplett versöhnt. Und durch diese Versöhnung haben wir eine ganz neue Basis, eine ganz neue Grundlage für unser Leben bekommen. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass auch wenn wir ein schwieriges Schicksal zu tragen haben, wenn unsere Geschichte nicht einfach war, wir können das Leben gestalten mit deiner Hilfe. Wir können vorwärts leben. Und sogar das, was wir mitnehmen aus der Vergangenheit, kann in der Gegenwart und in der Zukunft sogar zum Reichtum werden. Das machst du möglich. Und so schenke, dass wir dahin kommen, dass wir mit dem Paulus sagen können, wir lassen das hinter uns zurück und wir konzentrieren uns ganz auf das, was vorne ist. Wir beten dich an im Namen Jesu. Amen.